Ich hab's im Urin. Diesmal kommen wir dazu. Endlich ein altes Minicomic zu besprechen.
Fast rein, da warte ich schon lange drauf.
Ja, die letzten Monate gab's einfach viel zu viel an News, über die wir reden mussten.
Okay, dann können wir ja loslegen.
Oh. Hä? Da kommt gerade eine Meldung rein. Sony hat den neuen Kinofilm gestoppt.
Was?
Hab's ja immer gesagt, ihr Pfeifen.
Ja, Mist, dann müssen wir das als Aufmacher für die nächste Show nehmen.
Ach, echt jetzt, Mann.
Ja, sorry, aber das ist doch eine Riesensache. Also, das wollen die Hörer doch einfach hören. Aber ja, vielleicht haben wir doch noch 10 Minuten für das Comic.
Wartet mal, da tut sich gerade wieder was.
Noch mehr?
Sony sagt jetzt, sie arbeiten am Film wie gehabt. Das andere war nur eine Falschmeldung.
Na, Gott sei.
Okay, dann ist das unser Aufmacher.
Was?
Ja, Mai, damit müssen wir uns schon ganz genau beschäftigen.
Das war's dann wohl mit dem Comic.
Oh, Moment, da ist ja noch was.
Noch was?
Ja, diesmal über den He-Man-Hauptdarsteller. Noah Centineo verschluckt sich an Energy Drink.
Das ist ja eine Riesenmeldung.
Ja, total.
Darüber müssen wir 2 Folgen machen.
Ja, finde ich auch. Eine Hammermeldung.
Ich google mal schnell nach meistverschluckte Energy Drinks 2019.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Heute sprechen wir nicht über eins, sondern über ganze 2 alte Masters Minicomics.
Genau gesagt, über He-Man mit Tremen and the Ordeal of Many Faces.
Und auch Hörerfragen und Puppen sind wieder mit dabei.
Und vielleicht sagen wir auch nochmal 2 Sätze zum jüngsten Kinofilm, Gekasper.
Ja, das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 157 des He-Manischen Quartetts. Mit dem leicht ramponierten Sebastian Vogel.
Dem Ramadamer Matthias Köstler.
Dem Ramen-Nudel-Essenden Michael Reitmeier.
Und der Ram-Pensau Gordon Volkmar aka The Formless One.
Viel Spaß!
Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Ja, liebe Hörer, wir machen es wirklich wahr. Ich hatte es schon für die letzten Folgen geplant gehabt, aber es kamen immer so viele News. Aber jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Es ist mal wieder Zeit für Nostalgie-Themen. Masters of the Universe Vintage Minicomics gehören für mich zumindest fest zu den Masters dazu. Da haben wir heute gleich 2 Hefte im Gepäck. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen und auch bevor wir zu den News kommen, haben wir doch noch 2 Hörerfragen für heute dabei. Und die erste kommt vom User Wind Raider.
Ja, der Wind Raider fragt, die Namen der Masters wurden in ein paar Ländern in die jeweilige Sprache übersetzt oder neue Eigennamen kreiert. So gab es zum Beispiel Musklor, Belios und Spector. Wenn ihr damit beauftragt worden wärt, den Giganten des Universums eingedeutschte Namen zu geben, zu welchen Kreationen wärt ihr gekommen?
Okay, dann fange ich mal an. Ich habe in diesem Zusammenhang auf grayskullmuseum.com mal die alten Namen angeguckt so und haben mal die Top 3 Namen rausgesucht, die wirklich die meisten verschiedenen, oder 3 Figuren rausgesucht, die meisten verschiedenen Namen hatten. Das ist zum einen der, fand ich ganz witzig, den Snoutsbau, der irgendwie in Argentinien Elefant einfach heißt. Ich glaube, das ist dann französisch Elefantor. Komischerweise, das ist bei mehreren Charakteren auf kanadischen Karten, das ist ja auch französisch, aber da haben die dann nochmal einen anderen Namen, da heißt der Nespiff.
Was Nespiff?
N-E-Z-P-I-F. Und Spanisch, das ist auch dieser bekannte Trompo. Also wirklich zig verschiedene Namen von Snoutsbau, gleiches mit Many Faces oder Trapjaw, wo man auch die Überleitung dann nehmen kann zum deutschen Namen, der heißt ja auf der Karte Eisenmaul, genau. Und grundsätzlich fand ich ja die Namen eh schon gut kreiert. Wenn ich jetzt deutsche Namen kreieren müsste, wären das so welche gewesen, die haben wir früher als Kinder sogar teilweise hergenommen, der Bienenmann für Bassoff natürlich, Fisto, Eisenfaust und dann einfach diese Eindeutschung sozusagen, der Moosmann, der Spinnenmann, der Meermann, Trapture ist bei uns teilweise Beißer. Irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, in Anlehnung an die alten James-Bond-Filme, keine Ahnung.
Ja, definitiv, weil Trapjaw basiert ja eigentlich auf Mattels Iron Jaw und der basierte wiederum auf James-Bond-Schurken.
War doch Big Jim auch irgendwie dabei, oder? Der Vorgänger von Trapjaw.
Ja, genau.
Ja aber vielleicht noch, was man nehmen kann, Elefantor dann, das wären so jetzt meine Vorschläge, aber im Prinzip könnte man alles irgendwie eindeutschen. Es ist interessant, dass bei manchen gemacht wurde und bei manchen wiederum nicht.
Ja, das ist, glaube ich, halt auch, dass die gerade Anfang der 80er immer noch stark versucht haben, diese eigenen Sprachen zu benutzen. Wie Frankreich ist das halt natürlich die französische Sprache, da legen die sehr viel Wert drauf und deswegen wurde auch versucht, hier der Name ins Französische zu bringen. Und im Deutschen weiß man, dass halt manche Namen einfach auch wie Snouts baut, schwer nahezubringen war Kindern, die halt meistens in dem Alter noch gar kein Englisch kannten oder höchstens von irgendwie ein paar Ami-Soldaten gehört haben, dass die es richtig aussprechen. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit haben die das halt immer mehr gelassen, weil sie auch gemerkt haben, ja, es bringt eigentlich nichts.
Wobei ja der Snoutsbart, der hieß ja, glaube ich, in Deutschland auch Snoutsbart, soweit ich weiß. Ja, oder? Da gab es keinen speziellen Namen.
Ja, eben. Und das ist halt der Punkt, wo ich glaube, dass Mattel Deutschland da halt schon aufgehört hat, sich Gedanken drüber zu machen, wo sie halt noch in den ersten zwei bis drei Jahren viel stärker drüber nachgedacht haben.
Weil wir heute auch noch das Minicomic besprechen, was wirklich auch interessant ist, dass der Many Faces in Brasilien, also Estrella, nicht Many Faces, sondern Multifaces heißt. Also wirklich die abgefahrensten Namen.
Ja, weil sonst die Leute vielleicht sowas wie Man e Fazes sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber weiß das jemand, warum die französische Version auf der kanadischen Karte anders war wie auf der französischen oder europäischen letztendlich?
Nee, das kann ich leider absolut gar nicht sagen.
Okay.
Ja, also in dem Zusammenhang, also so richtig ein Konzept oder so hätte ich da jetzt nicht. Also ich konnte nur als eine Sache erzählen. Also mein Sohn, der ist ein Riesenfan vom Classic Speakcore. Der würde ihn immer haben, wenn er hochkommt in mein Zimmer. Und dann sagt er immer, ja, wie heißt denn der? Und dann sage ich immer Speakcore. Und dann sagt er, was heißt denn das auf Deutsch? Und dann sage ich immer Stachlor. Und so in dem und quasi in dem System, ja, dass man sozusagen die Fähigkeit oder den das Tier oder so einfach mit Ohr oder so dann eindeutscht im Grunde. Das wäre jetzt so mein Ansatz.
Iglor.
Ja, ich sehe jetzt gerade, der Many Faces, der hieß ja auch Maskor. Also sowas da zum Beispiel.
Aber auch in Kanada wieder Visage de l'Homme. Oh, ja. Also völlig absurd.
Sehr gut.
Und He-Man wäre dann übersetzt Shovi, oder was?
Manor.
Shovi. Mit Bindestrich auch noch. Oh. Ja, Matthias, hast du sonst irgendwie...
Nee, sonst habe ich jetzt keine große... Also wirklich einfach nur so die Fähigkeit irgendwie auf Deutsch. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt gerade sehe, der Extender. Gut, der heißt ja jetzt schon so Extender, aber naja, Erweitor hört sich irgendwie blöd an. Oder Vergrößor. Irgendwie so, ja, keine Ahnung. Weil die Namen sind ja im Englischen, ja, sind sie ja, aus englischer Sicht sind sie ja so, wenn man es genau nimmt, ja.
Ja, das ist sowieso auch bei sämtlichen Superhelden und so, ja. Wenn sich das alles ins Deutsche übersetzt, dann denkt man auch irgendwo, ja, Fledermausmann, super Name.
Ja, genau.
Naja. Ja, das wurde ja... Wurde ja in den 80ern ja auch von Condor Comics häufig getan, ne? Wo sie dann ja einfach einige Figuren ja auch klar, also so übersetzt haben. Bei einigen ging das dann noch so einigermaßen, ne? Aber bei anderen war das halt echt grauenhaft. Also wenn du den Juggernaut dann hattest, war das plötzlich der Moloch. So, ne? Oder der Prowler wurde der Strolch. Das sind natürlich dann schon so Sachen, wo du dann echt irgendwann dachtest, so meine Güte. Ich meine, klar, Spider-Man als die Spinne, das ist okay. Ja, ne? Das kann man noch irgendwie hinnehmen, so, oder weiß nicht.
Hobgoblin, der Gnomen, fand ich auch in Ordnung.
Ja, das ging dann auch noch irgendwie so, aber da waren eben einige Sachen dabei, die haben schon, ganz schlimm fand ich zum Beispiel auch der Strafer für den Punisher. Der Strafer. Da habe ich immer gedacht, wo ist denn wenigstens das B davor noch, der B-Strafer?
Das kam dann aber später, dass sie dann irgendwann aus dem Strafer den B-Strafer.
Ja, ja, sicherlich, weil sie wahrscheinlich selber gemerkt haben, das klingt ja mega beschissen.
Aber für Kinder war das eigentlich perfekt. Oh, der Bestrafer, Papa.
Ja. Ja, und Iron Man dann halt als der Eiserne und so, ne, das geht ja, dann halt auch.
Genau. Ja, oh, ja, wo Matthias gerade Extender erwähnt hatte, vielleicht hätte der auch einfach nur Streckmann heißen können.
Also Streckor. Der Vollstreckor.
Der Vollstreckor. Ja, sehr gut. Ja.
Sind wir mal froh, dass sie im Butthead keinen deutschen Namen gegeben haben.
Der Arschgesicht.
Ja. Naja, vielleicht hätte er dann auch Kopfstoß geheißen.
Ja, man weiß es nicht. Also, wie Bassoff der Sumsum mal hieß, das ist halt schon Sachen. Also wenn man das wirklich nach dem Muster macht, dann kommen, glaube ich, immer total poplige Namen raus. Und das ist halt, Dragstor wäre dann wahrscheinlich Formel 001 gewesen oder was weiß ich überhaupt. Aber es ist halt echt schwer, von diesen englischen Namen dann irgendwelche wirklich guten deutschen Versionen zu bringen, weil das sich so oder so nicht so richtig cool anhört. Wenn man jetzt, was weiß ich, Ramen hat, das könnte auch einfach nur Rambok sein oder Snakeface ist Medusor. Was mir wirklich halt eher gut gefallen hätte, wäre sowas zum Beispiel bei Zodek. Wenn der hätte aus meiner Sicht in Deutsch einfach sowas wie Kosmos sein können. Oder Leech, da fällt mir eigentlich auch nichts.
Der Egel.
Nee, pass auf. Eek-Kell. Der Eek-Kell. Nein, nicht? Okay, ja. Nee. Also deutsche Namen finde ich da generell schwierig.
Ja, ich weiß nicht, dass das Egel oder sowas hätte dann, ja, Mantena, ja, gut. Wäre dann Mantenne, naja. Gut.
Ja, aber im Englischen ist es ja nichts anderes.
Ja, besser sind dann tatsächlich schon wahrscheinlich wieder so Eigennamen dann einfach, ne? So Hordak, das geht halt auch im Deutschen, da muss man dann nicht.
Ja, die Horde, Mantenna könnte Glubschor sein.
Ja. Oh. Seehor.
Ja, also tolle Namen kommen da irgendwie nicht wirklich hier raus.
Ich glaube wirklich, also ich hätte dann wahrscheinlich einfach einige Figuren auch einfach umbenannt. Einfach einen Eigennamen oder sowas. Das wäre so, weiß ich nicht.
So zum Beispiel Meckerneck Hans Kuck in die Luft. Oder Hans Kuck in das All.
Ja, das jetzt vielleicht eher weniger, aber.
Ach komm, Gordon, der ist gut.
Ja.
Nee.
Bean Man.
Oh Gott. Vespor.
Ja. Genau.
Tja. Ich glaube, jetzt haben wir jetzt, genau, also, haben wir jetzt gut beantwortet die Frage. Dann kommen wir jetzt zur.
Oh, warte, ich hab's für Extender. Lars.
Nein.
Müsste ja nicht als Abschluss.
Nee, Gordon, hättest du nicht.
Okay, gut. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu unserer Running Gag-Frage oder mehrteiligen Frage. Von Digger T-Lash, wie seid ihr auf eure Spitz- bzw. Usernamen gekommen? Ich glaube, da bist du dran, Sebastian, oder?
Oh Gott, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir dann alle durchhaben der heutigen Folge. Ja, Spitz- bzw. Usernamen, dazu muss man zunächst mal sagen, ich habe vor einigen Wochen auf BE meinen Usernamen geändert und bin da jetzt auch einfach als Sepp drin. Was tatsächlich einfach damit zu tun hat, dass ich dann irgendwann gedacht habe, naja, ich werde eigentlich mittlerweile überall eher mit Sepp als mit Wiley angesprochen und ja, warum nicht, dann hat man das wenigstens gleichwertig, auch in Hinsicht auf den Podcast, weil ich da halt auch ja meistens mit Sepp angesprochen werde oder wir das auch in den Hörspiel-Intros drin haben und da dachte ich, ach ja, warum nicht, das kann man mal probieren. Wirkt vielleicht auch ein Stück seriöser, wenn Mattel mal vorbeischaut auf P. Nee, also ich dachte, das wäre jetzt mal nach so vielen Jahren vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem, nachdem manche Leute so alle 2 Jahre ihre Usernamen gerne ändern wollten, darf ich das auch mal. Ja, aber wie kam ich zu Wiley? Wiley ist tatsächlich noch vor der PE-Zeit geboren gewesen. Den Namen habe ich tatsächlich ewig lang überall benutzt. Und die Ursprünge kamen eigentlich ursprünglich damit zustande, als ich zum ersten Mal mir eine GMX-E-Mail-Adresse eingerichtet habe. Und sämtliche Namen, die ich da irgendwie kombinieren konnte, die waren alle schon vergeben, bis ich dann gedacht habe, was nehme ich denn da jetzt für einen Quatsch? Und habe dann am Ende bekloppt der Kobold als GMX-Adresse einfach mal eingegeben. Die wurde sofort angenommen. sowas total Absurdes wird genommen. Dann habe ich aber auch wieder gedacht, ich kann mich ja nicht jetzt überall als bekloppter Kobold anmelden, weil ich hatte schon immer gerne das einheitlich überall hat, auch Foren und Webseiten übergreifend, wenn ich damals irgendwo drin war. Ja, was kann ich stattdessen nehmen? Und das war dann gerade auch sowas wie auf Heman.org. Dann hatte ich noch überlegt gehabt, ja, okay, ich könnte mich ja jetzt registrieren als Skeletor, eingetragen, vergeben. Gut, dann registriere ich mich als Herr des Bösen. Nein, Moment, das ist ein Ami-Forum. Ich registriere mich als Lord Skeletor. Auch vergeben. Ja, verdammt, was nehme ich stattdessen? Und dann habe ich statt Lord Skeletor damals Lord Wiley als Usernamen eingetragen. Der hat wirklich funktioniert. Und das Wiley kam tatsächlich einfach aus den Spider-Man-Comics, wo in den 90er Jahren ja der Klon von Peter Parker sich Ben Wiley genannt hatte.
Oh, okay.
Und ich bin halt ein großer Spider-Man-Fan und hatte dann, ich hätte natürlich auch Lord Parker nehmen können, aber das klang für mich zu unspeziell. Und der Name Wiley, wie der halt so geschrieben ist, R-E-I-L-L-Y, das sah für mich irgendwie schon so aus, so da hätte man sich jeden Scheiß drunter vorstellen können. Das ist jetzt nicht so ein 0815-Name, nimmst du einfach den. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und ja, irgendwann kam mir das zu doof vor. Lord Wiley, das klingt doch irgendwie so ein bisschen so nach möchte gern. Und dann habe ich den Usernamen umändern lassen auf das viel, viel bescheidendere Sir Wiley. Ja, genau. Genau so kann man reagieren. Kaum hatte ich die Änderung gemacht, habe ich gedacht, ey, was bin ich für, wie kackenblöd bin ich denn? Und dann war halt eben die Zeit, wo Manuel mich quasi zu PE rübergelotst hat, weswegen ich dort dann einfach nur noch mich als Wiley registriert habe, weil ich gedacht habe, boah, nee, also die Blöße gebe ich mir jetzt nicht nochmal. Und das war's im Grunde.
Wow, okay, cool.
Ja.
Interessant.
Wiley. Spider-Man der 90.
Spider-Man, ne?
Die Spinne. Dann hoffe ich natürlich, dass du Spider-Man Into the Spider-Verse geguckt hast.
Nein, habe ich nicht, denn ich bin tatsächlich eigentlich überhaupt nicht davon begeistert, dass mittlerweile aus diversen Universen Spider-Man und Spider-Girls und Women und Spider-Quents und so rumspringen. Das ist nicht so wirklich meins. Zumal, okay, wenn ich einen grünen Kobold sehe, der wie ein verkleideter Hulk aussieht, da setzt es bei mir aus. Ich bin da tatsächlich sehr klassisch inspiriert.
Ja, guck ihn dir mal an. Der ist ziemlich gut.
Ja, also, ich habe gehört,
bin ja kein Fan von Sony, aber
ja, ich habe echt nur ein Interesse dran. Das ist das Problem. Das ist okay. Bei mir wie bei Breaking Bad, was mir jeder empfiehlt und bis heute kann ich mich nicht dazu bringen, es anzugucken, weil mich die Thematik nicht interessiert. Und wenn ich bei Spider-Verse gucke, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, ich dachte so wegen der Hauptfigur Ben Reilly, deswegen.
Ja, verstehe ich schon, aber nee. Ja. Damit haben wir die Hörerfragen für heute erledigt. Wir haben noch ein paar Fragen im Petto, die kommen demnächst dran. Aber wir haben ja auch noch ein paar News dabei. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz was über Klemmbausteine sagen, nämlich, dass das Mega Constructs Castle Grayskull jetzt schon bei den ersten ausliegt, beziehungsweise geliefert wurde. Ja, und dann kommt Amazon mal wieder und drückt die Preisschraube und tatsächlich auf Amazon gibt es jetzt Mega Constructs Castle Grayskull für 221 Euro zu bestellen, Matthias?
Ja, 221,77 €. Aber erst versandfertig in 1 bis 2 Monaten.
Oh ja, die Wartezeit fände ich schon ganz gut. Also wenn sie jetzt noch durch irgendeine Aktion noch ein Fuffi runterkommen, ich glaube, da muss ich doch überlegen, ob ich das nehme. Aber letzten Endes, was über 320, glaube ich, hat das vorher bei anderen Händlern gekostet, bis zu. Und es ist ja jetzt schon ein ziemlich guter Preis, wenn man sieht, wie viele Steine da enthalten sind, ja, oder?
Ja, also für so diesen Klemmbausteinset, also 3.500 Teile, da ist das schon ein guter Preis. Also da bist du eigentlich bei Lego eigentlich deutlich drüber mittlerweile. Da, also das ist schon, und vor allem ist es halt über Amazon, ja. Du hast nicht irgendwelche Einfuhrprobleme vielleicht oder über irgendein, ja, die anderen Händler sind ja teilweise auch kein Problem, aber bei Amazon, da hast du halt immer noch dieses, ja, das kommt total schnell und ohne Probleme geliefert, ja. Und es ist ja auch, also dieses 221,77 €, das ist wirklich von Amazon selber verkauft und geliefert. Also es ist nicht über irgendeinen Händler. Darum ist es auch mit Prime und so allem.
Aber ist ja der günstigste Preis, oder?
Das ist meiner Meinung nach der günstigste, ja.
Also, ja, also Matthias, ich glaube, du überlegst dir schon ernsthaft
jetzt. Ja, ich habe mir das jetzt schon kurz überlegt, aber andererseits, also wirklich platztechnisch ist es ein Problem, weil dann eben irgendwann Snake Mountain kommt und andererseits, ich habe mir heute die 156er Folge angehört und da habe ich mich selber davon überzeugt, dass ich wahrscheinlich, also wenn die Origins Line kommt, dass ich dann die sammle und nicht bei Mega Constructs einsteige.
Ja. Can't have it all, folks.
Nee, also kann, und ich habe mir jetzt auch schon, also ich habe mir das Review vom Pixel Dan auch geschaut, das gibt's ja auch schon deutsches, das werde ich mir auch noch anschauen. Aber also ich finde es schon cool, aber es gefällt mir teilweise nicht so gut. Also irgendwie diese Zähne vorne, die finde ich nicht, ich weiß nicht, wie man es anders löst, aber das finde ich nicht so. Und die, auch in den Videos, und ich finde einfach die Mega-Constructs-Steine, die schauen nur mal ein bisschen anders aus wie Lego, also nicht ganz so, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben kann. Und irgendwie, da bin ich noch nicht ganz drauf. Also ich habe ja den Wind Raider und das ist schon alles in Ordnung von der Qualität, aber irgendwie ist es nicht ganz so wie Lego.
Wow, danke.
Also es ist nicht schlechter, aber es ist anders. Und da ist natürlich dann...
ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich bin mit der Front auch nicht so hundertprozentig zufrieden, wie sie letzten Endes gemacht wurde, ja. Aber gibt genug Leute, die hellauf begeistert sind.
Ja, ich glaube auch, dass das total Spaß macht zum Bauen, ja. Also überhaupt kein Thema. Du hast ja auch einiges zum Bauen mit diesen ganzen kleinen Teilen. Also das ist ja beeindruckend, dass das wirklich über so ganz viele Kleinteile gelöst ist und nicht, also ich würde fast behaupten, dass wenn es von Lego rausgekommen wäre, dass da deutlich mehr größere Teile dabei gewesen wären für so spezielle Formen.
Würde ich auch davon ausgehen.
Matthias, du sammelst ja, das frage ich mich immer, ich sammle überhaupt kein Lego oder ähnliches. Wenn du da mal so ein Set aufgebaut hast, baust du das eigentlich mal wieder auseinander und dann nochmal neu auf? Oder wenn das einmal steht, dann steht das einfach?
Also es ist so, teilweise baue ich es halt wieder ab, damit ich es wieder einrahme sozusagen in die Kisten. Also bei den Technik-Sets habe ich das letztens größtenteils gemacht.
Okay.
Und für den Umzug habe ich es halt gemacht, dass ich es abgebaut habe teilweise. Aber jetzt, die Sets, die ich seit dem Umzug gekauft habe, die habe ich aufgebaut und die stehen bei mir sozusagen in der Sammlung und hin und wieder baue ich es ein bisschen um. Also nicht auseinander, sondern einfach umstellen oder so. Okay. Aber ich baue es eigentlich jetzt nicht mehr auseinander. Also paar alte Sets habe ich wieder auseinandergebaut, wo ich dann keinen Platz mehr gehabt habe, aber größtenteils bleiben sie dann erstmal so.
Ja. Okay.
Ja, jetzt haben wir doch ein bisschen länger über dieses Castle Grayskull geredet. Da müssen wir leider ganz viel Zeit von der nächsten News-Meldung abziehen. Das findet ihr bestimmt alle ganz, ganz schade. Nämlich, es gab tatsächlich einigen Bohai vor kurzem, denn es gab plötzlich die Meldung, Sony hat die Moto-Film-Pläne wieder begraben, zumindest temporär, aus Budgetgründen angeblich. Und wenig später gab es das Dementi. Nicht nur ein Dementi, es wurde ganz klar gesagt, nein, darin ist nichts dran, das stimmt nicht und alles wie gehabt. Und das ist wieder dieses Übliche, wo ich sage, boah, ein großes Bohai um eigentlich gar nichts. Und daher ist meine erste Frage, Gordon, was wird früher fertig? Der Kinofilm oder der Berliner Flughafen?
Ja, also der Berliner Flughafen soll ja 2020 fertig sein, der Kinofilm erst 2021, also offenbar der Berliner Flughafen.
Habe ich auch gelesen, ja. Aber sie kriegen Probleme mit irgendwelchen Plastikdübeln, die sie verwendet haben, die sie nicht hätten verwenden dürfen. Deswegen, vielleicht verzögert sich jetzt wieder.
Ja, das mit Sicherheit.
Bin ich mal gespannt, welche Plastikdübel der Kinofilm
dann hat. Das ist ein sehr guter Einwand. Ja.
Stelle ich mir vor, wie an den Rändern der Filmleinwand so Dübel erkennbar sind.
Ja, also diese Plattform, da diese die Meldung gebracht hat, das ist schon so eine ziemliche, bisschen so eine Clickbait-Geschichte, die halt einfach so auf dem Superhelden-Hype da immer so, ja, hier, das könnte der machen und hier das Gerücht und bla bla bla. Also vielleicht ist ein bisschen Wahrheit dran, dass sie vielleicht ein bisschen beim Budget sparen müssen oder so. Aber dass er ganz gestrichen ist, war halt übertrieben.
Naja, also nachdem der Film so viele Jahre in Arbeit ist, müssen sie natürlich irgendwann mal im Budget was streichen, weil so viel Geld schon draufgegangen ist für die super Tweets von diesem anderen Typen, der vor ein paar Jahren...
Oh Gott, Devin Franklin?
Ja, ich glaube, der war.
Devin, ja.
Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen wieder das alte, weil ich irgendwas gesucht habe oder nachschlagen wollte, das Toy Hunters Journal in die Hand genommen. Und da ist ja wirklich von, ich glaube von 99 ist das, ist ja auch ein Artikel drin, dass der Film geplant ist. 20 Jahre.
Fun Fact, das wusste ich gar nicht. Also der jetzige Chef von Sony Pictures, Tom Rothman, glaube ich, der war zu der Zeit bei Fox, wo eben die Pläne für den Master of the Universe Film bei Fox waren.
Okay.
Also gutes oder schlechtes Omen.
Ja. Also der hat seine Arbeit mitnehmen müssen.
Genau, ja.
Den Scheiß kannst du mitnehmen, ich meine.
Ja, nee, das war genau das, was ich meinte.
Ach, naja.
Ja, also letzten Endes gibt's eigentlich wirklich nicht viel zu sagen. Nee. Also gehen wir direkt weiter. Ach, ich habe noch ein paar weitere kurze Notizen. Wave 5 der Masters Reaction-Serie rund um She-Ra, Horda, Chrysler etc. ist mittlerweile erhältlich. Mhm. Brauchen wir jetzt auch nicht viel zu sagen. Was ich durchaus interessant fand, war dagegen, dass in Universal Islands of Adventure Themenpark eine She-Ra mittlerweile rumrennt. Also eine, die das Kostüm einer Netflix-She-Ra anhat. Gibt es mittlerweile mehrere Bilder aus dem Park heraus. Finde ich eine ganz coole Sache.
Ja.
Also meine Mädels sind auch total abgegangen. Die gucken jetzt gerade die Serie sich nämlich jeden Tag an und sind da voll dran. Sogar meine Frau ist mittlerweile wieder mehr drin und mein Sohn guckt auch immer wieder mit. Und ja, scheint doch mit der Serie zu laufen.
Heißt es, dass du jetzt Netflix hast, Sepp?
Ja, tatsächlich. Also ich bin im neuen Jahrtausend angekommen.
Na also.
Ja, und hat lang genug gedauert, aber ich gucke She-Ra tatsächlich noch nicht so ausgiebig. Aber ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen diese Folge gesehen, wo unter anderem sie dann in ihren 80er-Kostümen mal rumrennen, wenn Bo seine Geschichte erzählt. Und die Folge war generell nicht nur deswegen, auch wegen anderen Sachen genial. Und wir rennen seitdem tatsächlich im Haus immer wieder rum. Ich bin She-Ra! Also wer die Folge kennt, der wird das jetzt verstehen.
Aber das war aber nicht irgendein Cosplay, oder? Die war da offiziell irgendwie.
Nee, die haben im Grunde immer so Schlachtpläne auspaldovert und zum Beispiel, ich glaube im Glimmers-Plan war das, da sah das ein bisschen so nach Film Noir aus.
Ich meine nicht die Serie, sondern die News, dass die in dem Adventure-Theme Park.
Das ist eine offizielle halt so eine Darstellerin, die da wo du dann halt Fotos machen kannst mit der.
Ach so wie im Warner Brothers Movie World und Batman rumrennen.
Okay, genau. Aber das war nicht irgendein Cosplay von irgendeinem Fan.
Nee, ist eine offizielle Geschichte.
Ah, okay. Löst jeden Tag Schweinetouristik rumzurennen.
Kriegt man freien Eintritt, wenn du das Kostüm anziehst.
Ja. Ja, was für manche natürlich etwas bestürzend drüber kam, das ist, dass Mad Duck mit ihren Masters-Postern aufhören wird. Und soweit ich es verstanden habe, hat Mattel ihnen zwar nicht die Lizenz entzogen, aber Mattel verlangt für die Lizenz wohl mittlerweile deutlich mehr, wenn man die verlängert, als es noch vorher war, was für Mad Duck jetzt zu teuer ist. Und deswegen gibt es jetzt die letzten Poster, die quasi schon Auftrag gegeben wurden, relativ schnell, weil ich glaube, Matthias, bis irgendwann im August müssen die alles weghaben, dürfen da nichts mehr verkaufen, oder?
Ja, sowas. Also der hat geschrieben, er weiß noch nicht genau, wann das alles wirklich offline nimmt. Entweder Ende Juli oder im August. Aber sind wohl nur noch wirklich bis dahin erhältlich. Also das Abo, weil da gibt's ja dieses, dass du jeden Monat ein Poster kriegst, wie früher bei Matty Collector, die Figuren, das wird ganz normal abgewickelt, logischerweise. Also da kriegt man noch bis Ende des Jahres, aber aus dem Store selber verschwinden die Poster im August. Und da haben sie jetzt gleich mal die 30 noch ausstehenden innerhalb einer Woche rausgehauen. Das war schon ambitioniert, sag ich mal.
Ja. Aber schon ein paar ganz coole Sachen dabei.
Ja. Also
allein wie He-Man da Dragstore über sich hält, um den Schleim vom Slime-Bit aufzuhalten.
Ja. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Formate teilweise sehr klein sind. Also zum Beispiel die, weil sie haben auch wieder ein paar Vintage-Motive, die Verpackungsillustrationen von Snake Mountain und
William George Collection, oder ist das?
Genau, die William George Collection, und die haben teilweise so also so 10 Zentimeter mal 15 Zentimeter Größe, und das finde ich ein bisschen klein für sowas. Also da.
Ich frage mich aber auch, ob das damit zu tun hat, dass die jetzt gar nicht irgendwie die originale Vorlagen, sondern sie einfach so gut es geht versucht haben, Scans zu machen und
die noch größer aufgeblasen hätten. Das kann natürlich sein, dass wenn sie es größer machen, dann, dass sie dann zu sehr, was sagt man da, ist das fragmentieren oder so, diese.
Ja, es wird entweder so pixelig körnig oder verwaschen. Genau. Also, das wäre jetzt zumindest meine Spekulation dabei. Aber trotzdem, teuer ist es.
Teuer ist es.
Hat von euch eigentlich irgendjemand ein Poster von oder irgendeinen Druck von denen zu Hause?
Nein. Also, ich war kurz am Überlegen, ob ich mir dieses Eternia Toyline Panorama Poster, weil irgendwie das ist so mein Lieblingsmotiv. Irgendwie, das gefällt mir gut. Aber es sind halt auch wieder 100 Euro mit Versand und allem.
Ja. Und vielleicht gibt es einen Sale jetzt nochmal am Schluss.
Ja, das hat der zwar ausgeschlossen, aber ja. Also es sind coole Sachen dabei. Das wäre halt ein Artwork-Band, wo die alle drin sind zum Durchblättern. Das wäre irgendwie cool. Klar, das ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 300, 400 Euro oder was, wo diese ganzen Artworks dann drin wären, aber so Poster, ich habe halt einfach keinen Platz, die aufzuhängen. Also,
ach, der Platz ist da für mich wiederum weniger das Problem. Also zumindest ein paar Poster, die ich richtig gut finde, könnte ich schon holen, aber das Geld ist halt schon heftig.
Ja, das ist schon.
Also in der Hinsicht bewundere ich auch jeden und beneide jeden, der sich das alles immer irgendwie leisten kann. Irgendwie, ach, Snake Mountain war ja gerade, jetzt kommen die Reactions und das Megablock Grayscale und noch ein paar Poster. Ach, das kostet die Welt. Also der Wahnsinn.
Vielleicht wäre es schlauer gewesen, wenn die eben sagen, okay, dass man halt Optionen hat, dass man nicht eben nur diesen hochwertigen Kunstdruck, Glissé-Kunstdruck nimmt, der halt dann teuer ist, sondern eben auch ein normales Poster oder so. Dann kostet es halt nur $20 oder so.
Ja, vielleicht ist da auch wieder eine rechte Sache
gekauft. Ach so, ja.
Das kann man aber unterm Strich kann man ja zumindest sagen, also dieses ganze Ding, dass Mattel alle Lizenzen einstellt, stimmt halt so nicht, aber es ist halt interessant, dass Mattel jetzt scheinbar in Erwartung auf Kinofilm-Hype und so jetzt doch mittlerweile wieder mehr Geld verlangt als für die Lizenz, die in Mattels Augen definitiv vorher allenfalls schlafend war, eher schon so gut wie tot, bis sie mal wirklich wieder ans Laufen.
Ja.
Dann hätte ich noch eine Sache, nämlich die Shiwa Netflix Serie. Da hatten wir gerade eben schon was über die in dem Themenpark geredet, die, sagen wir mal, Schauspielerin, die in dem Kostüm rumrennt. Und es ist ja auch mittlerweile bestätigt worden, dass Mattel eine Shiwa Toyline rausbringt. Nicht nur Shadow Weaver und Shiwa selbst als San Diego Comic Con Exclusive, sondern es gibt mittlerweile Teaser für Adore und Bow, und bei der US-Kette Target wird es diese Toyline geben für $15 oder $25, was für mich ein bisschen so klingt, wie als würde Mattel so ähnlich wie bei den DC Superhero Girls vorgehen und auf jeden Fall $25 Puppen haben, und $15, das könnten schon kleine Actionfigurenartige Sachen werden. Oder wie seht ihr das, Michael?
Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Finde ich grundsätzlich gut, dass das jetzt wirklich wieder in Einzelhandel kommt. Mich persönlich interessiert halt diese Toyline einfach nicht zu diesem Cartoon, weil ich da, wurde schon zigmal besprochen, nicht die Zielgruppe bin, aber ich hoffe halt dann, dass es bei der Origins-Line, wenn die dann rauskommt, oder was auch immer dann da kommt, ähnlich verläuft, auch zu diesen Preisen, weil ich glaube, dass da wirklich schon einiges gehen würde. Die Frage ist halt, wie immer, wie kriegt man es für die, die interessiert sind? Da gibt es ja doch durchaus welche hier in Deutschland. Gibt es da irgendeinen Vertrieb dann, oder muss es wieder teuer importiert werden? Das ist halt für uns jetzt letztendlich immer das Lästige, weil dann kommt wieder Versand drauf, und dann ist man von diesen 15 bzw. $25 gleich wieder auf 40, und dann ist es, denke ich, für viele doch wieder uninteressant.
Aber die Frage ist ja dabei, ob wir die Sachen nicht tatsächlich dann im deutschen Einzelhandel rausrücken werden. Ich weiß noch, die DC Superhero High Sachen, die gab's auch am Anfang nur bei Target, und nachdem das halt da nicht gerade so mies gelaufen ist, hat sich das auf andere Ketten verbreitet, beziehungsweise in Europa haben sie das dann auch anderswo gebracht. Gut, das ist dann letzten Endes doch nicht mehr so gut gelaufen, aber da gibt es scheinbar mittlerweile auch ein Revamp, aber nichtsdestotrotz würde das ja dann auch nicht unbedingt heißen, dass man nur teuer importieren muss, sondern mit ein bisschen Geduld auch hier im Laden die Sachen kriegt.
Das Ding wäre, sie bräuchten aus meiner Sicht dann nur irgendwie ein bisschen was anderes dazu, vielleicht nur irgendein Computerspiel. Es gibt jetzt, glaube ich, sind diese kleinen Büchlein jetzt schon rausgekommen, begleitend, da gab es da auf Amazon zum Vorbestellen.
Also ist also diese kleinen von Little Golden Books, die kommen jetzt dann, aber es gibt ja auch so Erstleserbücher von der Netflix-Shira-Kanon-Welt. Genau. Das ist, glaube ich, das erste oder das zweite ist jetzt auch schon erschienen. Also die,
ja, es gibt
logischerweise ja auf Englisch, aber heute, ja, das ist schon da.
Es gibt ja, glaube ich, auch so Swiftwind Short Clips jetzt.
Genau, genau. Die sind, glaube ich, auf YouTube, oder? Oder
genau.
Auf Facebook irgendwie.
Ich sehe die nur mal auf Facebook, genau. Ja. Und es müsste ja vielleicht nur irgendeine App dazugeben, ein kleines, nettes Spiel, dass das halt ein bisschen angekurbelt wird, weil ich weiß nicht, ob das, da bin ich ja zu wenig drin, ob das so zieht noch mit so einer Toyline, keine Ahnung.
Also Netflix ist, glaube ich, heutzutage schon ein ganz guter Ausspielkanal von der Reichweite her. Also wenn ich jetzt mal meine Kinder anschaue, die werden da auch schon tatsächlich ein bisschen getriggert dann zur Richtung Spielzeug oder Merchandise. Also zum Beispiel jetzt mein Sohn, der ist totaler Paw Patrol-Fan und der hat jetzt auch 3 Paw Patrol-Figuren gekriegt zum Geburtstag und der findet die total cool, der spielt total die Abenteuer eben noch. Und meine Tochter, die ist ziemlich ein Miraculous-Fan. Das hat sie immer auf Netflix gesehen, ja. Und darum.
Okay, dann.
Also ich denke, das ist gar nicht so.
Das ist aber auch tatsächlich so die Tendenz. Actionfiguren, genauso wie dieses PJ Masks-Zeug, das füllt im Moment den Läden wie irre. Und das sind ja wirklich Sachen, Serien und Spielzeuge, die auf Vorschule oder frühes Grundschulalter losgehen. Also maximal so erste Klasse. Das scheint momentan so die Altersgruppe zu sein, die sich überhaupt noch damit beschäftigt.
Das stimmt, ja, weil dann später, dann gehst du schon wieder Richtung Videospiele eben.
Ja, müssen wir wohl schauen, wie das weitergeht.
Ja. Ja, jetzt wissen wir, in welcher Liga wir uns hier befinden. In der Liga der Fünfjährigen.
Naja, aber die Vintage-Toyline war ja jetzt auch nicht so viel anders, ja. Also
nee, habe ich auch nicht gesagt. Ich find's auch super gut, weil ich viel stärker bin als jeder Fünfjährige.
Ich stelle mir jetzt das Kaufen im Laden vor.
Ja, genau. Aber ich wollte es auch gerade sagen, also wenn das tatsächlich mal so wird, dass dann da eine Wand ist, wo auf der einen Seite die She-Ra Toyline ist und auf der anderen Seite die Moto Origins, das ist doch wunderbar. Also das stelle ich mir gerade wunderbar vor.
Boah, wenn dann Mitarbeiter auch noch das alte Hauptthema von Das Geheimnis des Zauberschwertes irgendwo im Laden laufen, dann kriege ich Pippi in die Augen.
Ich stelle es mir nur bei euch schwer vor, wenn ihr dann 8 Figuren auf einmal kauft und euren Kindern sagt, du kriegst aber nur eine darfst du raussuchen.
Ja.
Papa nimmt alle.
Ich nehme alle auf einmal.
Wenn du Geld selbst verdienst, dann.
Aber ich bin da ehrlich gesagt total entspannt bei sowas. Ich lasse meine Kinder wirklich mit den Sachen spielen, wenn es nicht super teures und schnell kaputt gehendes Zeug ist.
Ich würde die auch damit spielen lassen.
Ja, also ich werde das nie vergessen, wie die total entgeistert und dann begeistert geguckt haben, als ich dann spontan meinem Toys R Us gesagt habe, hey, nehmen wir das Playmobil Geister Hauptquartier noch mit, das letzte, was da im Regal steht. Das kann ich mir halt echt vorstellen, wenn die Mädels jetzt weiter irgendwie so mit der Shiva-Serie abgehen wie im Moment, dann könnte das tatsächlich passieren, dass wir dann da drin stehen und ich sagte, okay, jetzt nehmen wir mal in einem Schwung die kleinen Figuren zumindest mit und jeder darf sich noch eine große Puppe holen.
Ja, so wird es vielleicht bei mir auch laufen, ne?
Wenn die kleinen Kinder im Weg stehen, dann nimmst du die einfach hoch und dann, oh, Razor's Edge in die PJ Masks-Figur.
Ich hatte eigentlich überlegt, wenn ich reinkomme und so ein Kind hat dann irgendwie die ultra seltene Shadow Weaver in der Hand, dass ich so hinrenne, okay, out of nowhere.
Ja, geil. Und dann ist die Shadow Weaver kaputt. Oh nein.
Nein, die ist dann heil und die Kinder dürfen mich im Gefängnis auch besuchen. Naja, also es wird dabei interessant sein. Ich bin auf die San Diego Comic Con gespannt, was da noch weiterentwickelt wird. Und dieses ominöse Mattel-Entwicklungsding in Deutschland haben wir auch noch.
Das haben wir auch noch,
ja. Aber das ist Zukunftsmusik. Von der Zukunft geht es jetzt direkt zurück in die Vergangenheit, nämlich zu den Vintage-Mini-Comics, über die wir heute reden. Und das erste Heft heißt He-Man Meets Ram-Man. Gordon, erzähl mal, was passiert da drin?
Ja, der Autor der Geschichte war Gary Cohn, Zeichner Mark Teixeira, Tusche Todd Smith, Farben Anthony Tollin. Und ja, im Inhalt haben wir folgenden, und zwar, als er durch dessen Gebiet fahren will, trifft He-Man auf Ram-Man, der ihm befiehlt, umzukehren. Trotz seiner Beteuerung, auf dem Weg zu einer eiligen Mission nur passieren zu wollen, greift Ram-Man He-Man an, wird von diesem aber niedergeschlagen. Durch einen magischen Nebel hat Skeletor all dies verfolgt. Gemeinsam mit Beastman gibt er sich als Ram-Mans Freund aus und erklärt, dass He-Man ganz Eternia terrorisiere. Mit Leichtigkeit kann er Ram-Man davon überzeugen, dass He-Man in Castle Grayskull haust und durch einen Überraschungsangriff besiegt werden kann. Kurz darauf spürt die sich in einem Wald befindende Zauberin Gefahr und erkennt, dass Skeletor mit Ram-Mans Hilfe versucht, das Tor von Castle Grayskull zu durchbrechen. Sofort teleportiert sie sich zu He-Man, der gerade ein kleines Dorf vor dem Glorm, einem vierarmigen Monster, gerettet hat. Ohne Zögern eilt He-Man nach Grayskull. Dort ist Ram-Man mittlerweile erschöpft und möchte sich ausruhen. Skeletor aber versieht ihn mit Energie seines Zauberschwertes, die Ram-Man zwingt, das Burgtor weiter zu rammen, auch wenn er dabei stirbt. Als He-Man eintrifft und Ram-Mans Freilassung fordert, greifen Skeletor und Beastman ihn an, um ihn lange genug aufzuhalten, bis Ram-Man das Tor durchbrochen hat. Tatsächlich können sie He-Man niederschlagen. Dabei löst sich aber unbemerkt der über Ram-Man liegende Bann. Er rettet He-Mans Leben, indem er Skeletor angreift. Dieser flüchtet daraufhin zusammen mit Beastman. He-Man und Ram-Man wiederum schließen Freundschaft.
Ja, soweit das Minicomic. Und ich habe das Minicomic als Kind nicht gekannt. Und wie mir wird es mit Sicherheit sehr vielen deutschsprachigen Fans gehen. Zumindest in der BRD sind diese Hefte nämlich damals nicht erschienen. He-Man Meets Ram-Man war eines von insgesamt 7 Minicomics des zweiten Masters-Jahrgangs und die wurden nicht in deutscher Sprache abgedruckt. Vielleicht, weil DC, glaube ich, war es, die gedruckt hatte. Mhm. Ja, DC Comics hatte die in Auftrag gegeben, deswegen auch unter anderem Mark Teixeira als Zeichner, der damals für DC gearbeitet hat und auch ansonsten ein recht bekannter Künstler ist. Der hat Sachen wie Spider-Man-Hefte, Ghost Rider in den 90ern ganz viel gezeichnet, Conan, alles Mögliche von ihm. Und sein Stil ist tatsächlich aus meiner Sicht relativ prädestiniert für Sword and Sorcery. Der kann auch nämlich auch so dieses typische starke Barbaren, heiße Weiber nach dem Motto, was man so erwartet, und böse Monster machen. Ja, und ich muss sagen, auch wenn dieses Heft jetzt für mich keinen nostalgischen Wert hat, ich habe das erst gelesen, da war ich schon volljährig, ich finde es trotzdem ziemlich cool, wie Ram-Man dargestellt wird. Und das klingt ja bis in die heutige Zeit nach, wo Ram-Man immer so ein bisschen als etwas, naja, nicht gerade hyperintelligenter Klotz gesehen wird. Oder wie seht ihr Ram-Man?
Ja, also hier, diese Story, muss ich halt sagen, ist ja eigentlich so ein Klassiker, ne? Die typische Heldenverwechslung, so, ne? Zwei Helden, die sich erst bekriegen und dann hinterher mitbekommen, hey, irgendwie kämpfen wir eigentlich ja beide gegen denselben. So. Und dann, das ist ja nun, wie gesagt, eben Klassiker. Das hat DC, das hat Marvel gefühlt schon 1 Milliarde Mal gemacht. Und deswegen ist es natürlich so für eine Origin-Story halt grundlegend nichts Schlechtes. Ja, sicherlich, Ram-Man wird hier als sehr einfach dargestellt, ne? Er ist halt der Hau drauf Typ, so, der macht eben sein Ding, aber zumindest ist er halt ehrlich und hat ein gutes Herz, so. Man kann ihn halt nur vielleicht ein bisschen zu leicht in das Licht führen. So von der Darstellung her hätte ich ihn dann schon eher so in so einem Sword and Sorcery Ding, hätte ich ihn eher in so einer Zwergen Rolle gesehen, so ein Gimli oder sowas, ne? So der gutherzige, vielleicht auch schnell hoch, aber schnell wieder runterkochende Zwerg, der halt so seinen Kram macht. Weiß ich nicht.
Ist er vielleicht deswegen im Filmation Cartoon so klein?
Ja, das habe ich halt überlegt. Hatte ich tatsächlich witzigerweise habe ich das damals auch überlegt, aber da hat er ja auch diese komischen Gummibeine, ne? Mhm. Also eventuell ist es das so, aber das war so für mich so die Charakterisierung, die dann irgendwie dahinter steht. Naja, und eben Skeletor halt dann als das in Anführungsstrichen Mastermind, was ja hier jetzt nicht so wirklich schwierig ist, ihm einfach zu sagen, ja, also He-Man ist hier der Böse, ne? Da müssen wir hin. Ja, denn hau ich dir mal raus. Ja, okay, mein Schub ist ja auch wirklich, ne? Also mentaler Gigant. So, und ja, das ist, wie gesagt, eben eine klassische Story und hinterher zeigt dann eben He-Man, ja, okay, wir sind halt doch Freunde, weil wir können ja beide gut hauen und deswegen.
Wir können beide gut hauen. Eine felsenfeste Freundschaft. Ah nein, das war ein anderes Heft.
Sehr gut.
Naja, aber stimmt schon. Es ist relativ martialisch, das Ganze irgendwie. Der He-Man erschlägt dann diesen Gorm. Der liegt dann auch in einem Panel dann tot im Hintergrund. Das ist schon noch, die C-Reihe, die ist schon noch irgendwie etwas anders als die späteren Minicomics und Filmation sowieso. Das fand ich aber eigentlich echt ganz gut und Skeletor würde den Ramen da jetzt so lange rammen lassen, bis er stirbt, sodass sogar der Beastman ihm sagt, aber er stirbt dadurch. Das ist eben dieses bisschen, ja, wenn man so sagen will, dunklere Bild.
Ja,
genau, das ich einfach, finde ich super. Paar so interessante Facts halt einfach auch noch drin. Haben wir auch dabei gedacht, die Parallele gleich zu Skeletors Roulette, da ist im Prinzip die gleiche Geschichte, als das Nautsbad und Extender landen im Hörspiel. Und auch das Skeletor mit seinem Skelettgesicht herkommt, ja, He-Man ist der Böse, ich bin der Gute, ja, okay, klar. passiert ja hier genauso, keine Ahnung, ob H.G. Francis da dieses Heft vorliegen hatte, wahrscheinlich nicht, weil es mir natürlich genauso geht wie im Sepp. Ich hatte das nicht, die ganze DC-Reihe. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die meisten das nicht hatten und ich auch nicht, finde ich die Geschichte echt richtig gut, weil mit auch die Zeichnungen, die Atmosphäre, die rüberkommt, obwohl nicht dieser Nostalgiefaktor in dem Sinn vorliegt.
War das eigentlich im Cartoon oder im Hörspiel auch so, dass sich He-Man und Ram-Man am Anfang bekämpft haben?
Nein, im Filmation-Zeichentrick wurde das nie dargestellt. Da gab es ja in dem Sinne eigentlich total wenige Origin-Geschichten. Fist ist eine der wenigen Ausnahmen. Ram-Man ist einfach immer dabei gewesen. Und im Hörspiel war das genauso. Da hatte Ram-Man, glaube ich, seinen ersten Auftritt in Folge 3, wo er dann mit He-Man zusammen das Heer der Roboter durchbrochen hat, um zu dieser Fabrik zu kommen, wo die hergestellt wurden.
Weil dann muss irgendjemand bei mir damals im Freundeskreis, im Kindergarten, wie auch immer, muss irgendjemand dieses Comic gehabt haben, weil ich weiß, dass bei uns damals die Geschichte rumging, ja, He-Man und Ram-Man waren ja erst Feinde und haben sich dann angefreundet.
Das kann aber auch tatsächlich gewesen sein, dass jemand das Heft hatte, weil das ist ja so wie bei Figuren wie Faker. Wir sagen ja immer, nicht in der BRD erhältlich gewesen, aber das heißt ja immer nur, dass der offizielle Mattel-Deutschland-Vertrieb das nicht angeboten hatte. Und es muss ja nur jemand auf einer Ami-Base gewesen sein, hat da was gekauft oder irgendein Laden hat so, ich nenne es immer Eigenimporte gehabt und schon hast du dieses Heft dann doch bei einer Figur dabei gehabt hier.
Ja, ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, ne, die Geschichte habe ich ja nun schon ein paar Mal erzählt, dass wir ja auch einen hatten, dessen Vater halt oft in den USA war und dadurch hat er natürlich auch viele, kann sogar sein, dass es auch durch den Jungen dann kam, die Geschichte darüber, ne, weil er dann auch eine Ram-Man-Figur aus den USA bekommen hat. Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, das ist zu lange her, aber ja, also das war halt auf jeden Fall die Story, die bei uns halt immer rumgelaufen ist und deswegen gehe ich einfach stark davon aus, wenn es nicht in den Hörspielen und nicht im Cartoon vorkam, dass auf jeden Fall irgendjemand dann diesen Minicomic besessen hat.
Ja, Matthias, ist dir das eigentlich auch mal aufgefallen, dass in dem Heft ja, wie Gordon es schon in der Inhaltsbeschreibung erwähnt hat, Skeletor das Zauberschwert hat?
Ja, ist mir aufgefallen.
Aber das aus heutiger Sicht irgendwie komisch.
Ja, aber das war ja damals, hatte ja damals eben noch nicht die Verwandlungsfunktion. Aber eigentlich dürfte es ja dann auch nur eine Hälfte gewesen sein, oder? Weil sonst hätte er nach Castle Grayskull rein können, hätte er
gebraucht. Aber der He-Man hat ja da wirklich nur immer Axt und Schild letztendlich.
Ja, der ist noch sehr barbarisch.
Und die zweite Hälfte, die taucht zumindest in dem Minicomic nicht auf.
Die hat er gerade woanders.
Ich glaube, im Trapjaw-Minicomic taucht die auf, wenn He-Man und Skeletor ihre Schwerthälften verbinden zu einer, um Trapjaw zu besiegen. Ja, da klatschen wir schon voraus. Aber He-Man hat immer die Doppelaxt.
Ja, das ist ja auch immer dieses ganze Setting am Anfang, ist ja auch immer noch so aus den ersten vier Minicomics, aus dieser alten Masters of the Universe Welt, also man hat schon den Eindruck, dass Eternia die Eternianer, die leben immer noch so verstreut, eben nach diesen großen Kriegen, und da gibt's keine Reiche oder so wirklich, sondern weil eben der Ramen da mittendrin irgendwo wohnt und keiner kennt ihn und jeder kämpft so ein bisschen ums Überleben, hat man den Eindruck.
Vor allem, weil das so eine Einöde ist, wo
genau.
Das ist ja nicht, dass sein Haus dahinter steht.
Genau.
Ja,
aber guck mal, wenn du überall Einöde hast, dann gibt's natürlich keine Reiche, da gibt's nur Arme.
Den hättest du dir für Set aufheben müssen.
Ich habe viel dümmere.
Oh nein. Gott.
Wir sind gespannt. Ja, aber ich habe schon so, das ist immer noch diese Welt, ja, da. Alles ist noch so ein bisschen unklar, also Eternia ist eher voller Mysterien Skeletor sieht natürlich irgendwie mit seinem komischen Nebel zwar schon immer wieder Dinge, aber
es ist noch nicht so. Er sieht Ereignisse, die im Nebel liegen.
Ja.
Ja. Also ich muss sagen, damals als Kind, ich mochte diese Art von Comic lieber als die anderen Minicomics. Also es gab ja auch einige, die fand ich auch als Kind richtig beschissen. Aber ich mochte auch die, wo die Bad Guys eben auch erstmal wirklich stark dargestellt wurden und nicht die ganze Zeit irgendwie nur von vornherein pfeifen sind und auf die Omme bekommen. So. Deswegen gefielen mir ja auch einige von diesen Interpart, glaube ich, war das, ja genau. Da waren ja so Stories dabei, so hahaha, Skeletor hält einen Besen für das Zauberschwert oder so ein Scheiß. Erinnert ihr euch nicht mal an den Quatsch?
Ja, das war in diesem ersten Interpart-Taschenbuch.
Ja. ja, das sind ganz
und komisch. Ganz ernsthaft, das habe ich als Kind gehasst. Ich fand das scheiße. So, und ich mochte das einfach, dass das auch so die ersten Comics, die dann kamen, oder auch eben deswegen ja auch die Begeisterung für Geldor bei mir, weil das einfach noch ernst war. So, das waren noch ernstzunehmende Gegner und trotz alledem hat man sie halt besiegt und keine Ahnung, aber das hatte einfach viel mehr Ausdruck als dieser ganze Washdown-Blödsinn für Kinder. Das hat mich einfach schon, hat mich als Kind schon genervt.
Ja, aber genau. Ja, weil's, wie du sagst, weil es einfach mit dem Ernst behandelt wird und nicht sich schon halb lächerlich drüber gemacht wird.
Genau, genauso geht es mir. Mir geht es da genauso, auch mit den späteren Minicomics in der DC mit Trapjaw und Triclops. Das sind wirklich richtig ernstzunehmende Gegner und eben kein so Klamauk. Bei uns gab es da, ich weiß nicht, ob es das in der Mitte oder im Norden von Deutschland auch gab, gab es Bim Bambino auf ORF. Der Matthias kennt es vielleicht noch.
War das nicht auf
RTL? Bim Bambino war auf Tele 5.
War das auf Tele 5?
Ja.
Es gab irgendwo den Enrico, den Clown, den musste ich
noch. Das war auf Österreicher, das war die Kinderstunde. Oder genau, Amdam Des war das.
Amdam Des, den habe ich früher schon nicht mögen. Und diese Klamauk und ist jetzt ein bisschen Exkurs, aber grundsätzlich diese ernstzunehmenden Gegner, Schurken, wenn die Storys ein bisschen ernster waren, konnte man sich irgendwie, war dann für einen spannender, wenn nicht sofort die Gefahr rausgenommen wurde durch irgendein Gag oder was, kann ich Gordon nur zustimmen.
Ja, was ich ja, aber einen kleinen Comic-Relief gibt's ja quasi, also da gibt's ja diese Szene, wo die jetzt nicht mehr grünhäutige Goddess, beziehungsweise Sorceress, da in ihrem Paradies da sitzt, da mit schönem Berg und Springbrunnen und so. Und da kriegt sie ja da kommt ja dann sogar irgendwie eine Vision, glaube ich, oder? Dass sie eine Störung auf Eternia merkt und dann beamt sie sich ja so weg.
Ja.
Und dann schauen die Tiere noch zu und dann ist sie weg und es macht Zlink und alle Tiere schauen völlig verdutzt rein. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also da steht so ein Hirsch und ein Hase und alle so, hä, was ist jetzt passiert?
Stimmt.
Aber vor allem, das finde ich halt so cool, also vielleicht interpretiere ich das nur so, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das so wirklich so ein bisschen so die Persiflage von diesen typischen Disney-Szenarien ist. So,
das stimmt,
so.
Naja, stimmt.
Weil die immer so in Eintracht mit den Tieren irgendwo leben. Ja, stimmt.
Bambi und Klopfer.
Ja, stimmt.
Ja, und das ist denn ja auch okay, wenn es denn eine Szene ist oder so, dann ist das auch in Ordnung, mal irgendwo ein Gag mit oder auch ein Zwischengag oder so. Und so ging es mir halt auch bei Filmen und sowas, ne? Wenn nicht irgendwie alles aneinander gereiht sein muss oder auf möchte gern cool getrimmt oder sonst irgendwie was, sondern eher man mal einen lustigen Spruch nebenbei noch gedrückt bekommt oder sowas. Das passt dann irgendwie. Deswegen gefällt mir, glaube ich, auch der Comic hier Einer gegen alle immer noch gut. Das ist natürlich eine absolut simple Story, aber es ist halt auch eine Bedrohung.
Die Bedrohung ist dabei auch tatsächlich, finde ich, ganz gut umgesetzt, warum die Schurken am Ende unterliegen. Das ist halt nicht irgendwo so nach dem Motto, Skeletor ist über sein eigenes Schwert gestolpert oder Beastman hat eine Eselei begangen.
Oder er sagt den Spruch falsch.
Ja, genau, sondern sie sind ja wirklich, das ist halt die Dramatik. Skeletor schafft es ja fast sogar He-Man mit dem Schwert zu erschlagen, bevor Wham-Man ihn dann von hinten attackiert. Mhm. Unglaublich dynamisch und es Zeit halt letzte ist, wo man zumindest als Kind sagen kann, ja, dass Skeletor dann schnell abhaut, nachdem Wham-Man und He-Man gegen ihn und Beastman stehen, ist irgendwo klar, weil der Bösewicht ist halt doch noch ein Stück feige und lieber nichts riskieren.
Ich finde es ja ganz gut, dass He-Man da auch in zu dieser Zeit noch nicht so übermächtig ist. Also er braucht die Hilfe von Ram-Man, schnappt sie nicht einfach einen großen Felsen und wirft ihn auf Skeletor. Also die müssen wirklich zusammenhelfen und wenn die Guten zusammenhelfen, können sie die Schlechten besiegen. Und dann, wie der Sepp jetzt schon gesagt hat, dann flieht halt der Skeletor faktisch.
Ja, und das war ja auch was mich auch immer am Filmation-Cartoon auch schon damals gestört hat, ne? Das war dann auch häufig sehr phony und eben He-Man auch komplett overpowered, ne? Und Skeletor dann eben auch dafür, dass er alle anderen Buffoon genannt hat, war er selber eine ziemliche Nassbirne. Also das ist, fand ich halt immer anstrengend. Also das nervte mich einfach, vor allen Dingen, weil es währenddessen also nicht nur besser animierte Cartoons natürlich gab, aber eben auch so Bad Guys, die dann halt wirklich auch ein Bad Guy waren, so, ne? Was weiß ich, mit Serien wie Transformers oder sonst irgendwie was.
Ja, richtig. Ganz richtig. Also ich wage es kaum zu fragen, weil es scheint, wir sind uns relativ einig, aber wie würdet ihr ein Notensystem dieses Heft bewerten? Michael.
Ich habe da eigentlich nicht viel zu kritisieren. Mir persönlich gefällt dieser Alcala-Style immer noch ein bisschen besser von der Zeichenart, aber insgesamt bin ich da, glaube ich, schon wirklich noch im Einserbereich faktisch.
Wow. Gordon.
Nee, da bin ich nicht. Ich würde eher sagen, so, keine Ahnung, vielleicht eine schwache 2, liegt einfach daran, dass mir Texeras Stil hier nicht so gefällt. Der hat ja auch andere Sachen gemacht, unter anderem auch Akira und sowas, und auch die Power Lords, die fand ich ein bisschen besser, wobei auch bei den Power Lords sind so ein paar Sachen, die sind für mich zu ungereimt. Auch der Tuscher manchmal ein bisschen schwach. Hier sind so ein paar Images, die gefallen mir einfach nicht. Da gefallen mir die Gesichter manchmal nicht. Ramans Gesicht ist mir manchmal ein bisschen zu lang gezogen. Das sind dann eben so diese Einzelsachen. Von der Story her ist es halt eine Standard-Story. Deswegen ist es nicht herausragend, aber jetzt auch nicht schlecht. Deswegen würde ich eher sagen, eine 2-.
2-. Ich gehe da sogar ein bisschen besser. Ich würde dem Ganzen 2 bis 2+ geben. Ja, ich bleibe mal bei einer glatten 2, wo ich sage, für einen Minicomic finde ich das von Zeichenstil her und allem tatsächlich ziemlich gut. Das Einzige, was mir da eher nicht gefällt, ist, dass das alles irgendwo bei normalem helllichten Tag stattfindet. Mir fehlt doch am Ende noch ein Stückchen mehr Atmosphäre dabei, was in anderen Heften irgendwo besser stattfindet. Aber die Story selber mit Wham-Man, der halt irgendwo nicht der intelligenteste ist, wurde scheinbar schon früher von gut aussehenden blonden Muskelmännern verarscht und traut deswegen Skeletor mehr als He-Man, finde ich soweit alles ganz okay. Und ja, eine typische Geschichte, die aber Wham-Man für mich super eingeführt hat und keine Nostalgie, trotzdem eine 2.
Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe auch logischerweise keine Nostalgie, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Also die Funktion der Erklärung einer Figur wird ja vollkommen erfüllt. Man weiß, aha, Herr Ramon kann mit seinem Kopf Dinge durchbrechen. Und das Einzige, was natürlich nicht erklärt wird, ist, wo er überhaupt diese Kräfte herhaut und ob er vielleicht sogar auch fliegen kann, weil er ja gegen diese gegen das Grayskull-Tor immer da so Kerzen gerade hinballert. Also ist das jetzt Fliegen oder weit springen? Aber oh Gott, man muss ja nicht jedes Mysterium klären. Also aus meiner Sicht ist es im Grunde auch eine 2. Es ist jetzt nicht eben diese wahnsinnige, herausragende Supergeschichte, aber es ist wirklich eine einfache Geschichte, gut umgesetzt.
Wunderbar. Dann kommen wir doch direkt zu unserem zweiten Minicomic aus dem gleichen Jahrgang, The Ordeal of Man-E-Faces. Ja, als der bekannte Schauspieler Man-E-Faces am Königshof gastiert, reift ein teuflischer Plan in Skeletor. Unter Zwang lässt der Man-E-Faces einen Zaubertrank trinken, der den Schauspieler in ein böses Monster verwandelt. Nachdem Skeletor ihn zurückverwandelt und jede Erinnerung an das Geschehene genommen hat, tritt Man-E-Faces Tage später vor dem König und den Helden von Eternia auf. Plötzlich erscheint Skeletor und verwandelt ihn wieder in das Monster, welches sich sogleich Teela packt. Kann ich verstehen. Im Verschwinden enthüllt Skeletor, dass er Teela einem Dämon opfern will, um Zugang zu Castle Grayskull zu erlangen. Mithilfe von Soa wird die Zauberin alarmiert, welche sich selbst und He-Man direkt zu Skeletors Versteck teleportiert. Dieser hat den Dämon bereits beschworen, den He-Man sogleich bekämpft. Die Zauberin verwandelt Man-E-Faces indes zurück, der daraufhin Teela befreit, welche nun ihrerseits ebenfalls den Dämon angreift. Nun aber wird Man-E-Faces immer wieder unter Schmerzen von Skeletor in ein Monster und von der Zauberin wieder zurückverwandelt. Schließlich scheint er unter der gewaltigen magischen Energie zu explodieren, während He-Man und Teela gerade den Dämon endgültig bezwungen haben. Geschlagen flüchtet Skeletor, Man-E-Faces aber lebt noch. Nämlich als Roboter, der weder gut noch böse ist, sondern auf Befehle wartet. Die Zauberin kann auch dies wieder rückgängig machen. Während He-Man und Teela sich aber mit Man-E-Faces freuen, bleibt die Zauberin besorgt, denn das Monster und der Roboter sind nun Teil von Man-E-Faces. Bam, bam, bam! Ja. Michael, bevor wir über Man-E-Faces selbst reden und seine Origin-Geschichte hier, wir sind ja eigentlich alle mehr oder minder mit dem Filmation-Cartoon dann doch aufgewachsen und haben das als Standard wahrgenommen. Wie krude kommt es für dich dann, dass in diesem Comic Soa und die Zauberin nicht dieselbe Person sind, sondern Soa einfach ein sprechender Vogel ist?
Ja, ist natürlich eine der vielen Sachen, die dann auch einfach anders sind. Der bringt der Sorceress dann die Nachricht, genau, und im Teela-Design faktisch noch, als ich das Comic zum ersten Mal gelesen habe, da wusste ich ja dann, kannte ich natürlich schon alles, was da rundherum passiert ist, Filmation-Cartoon und so weiter. Aber es ist schon, als ich es mir heute nochmal durchgeguckt habe, schon einfach ungewohnt, sage ich jetzt mal.
Ja, ungewohnt ist, finde ich, schon fast gelinde ausgedrückt. Ich war tatsächlich, als ich dieses Heft gelesen habe, noch gar nicht so vertraut damit, dass ursprünglich vor Filmation Soa gar nichts damit zu tun hatte. Natürlich hat es dann erklärt, warum der Vogel als Spielzeug so riesengroß war. Aber es war Mitte der 90er, als ich dieses Heft zum ersten Mal gelesen habe und habe dann echt gedacht, Moment, wie Soa? Und die Zauberin ist da ja in der Schlangenrüstung, weil das ja ursprünglich so dieses Teela-Rüstungsdesign war und alles irgendwie ganz komisch gewesen. Und es war echt für mich damals sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen. Aber heute finde ich das irgendwo schon wieder cool.
Wie gesagt, hier sind ja einige Sachen auch noch nicht so von Filmation beeinflusst und es geht halt einfach eher so in diese Barbaren-Schiene und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Für mich war es eigentlich viel schwieriger, sich wieder nochmal daran zu gewöhnen, dass hier die Sorceress, also die Zauberin mit der Teela-Rüstung eben nicht Teela ist. So, ne, sondern Teela halt die Blondine da, engen Leibchen. Das war für mich eigentlich viel schwieriger zum Umgewöhnen. So, das mit Soa, gut, das war für mich früher auch immer irgendwie so, dass natürlich die Sorceress sich in Soa verwandeln kann. Das war auch schon früher bei uns einfach irgendwie Standard und gang und gäbe. Aber da habe ich in diesem Comic, glaube ich, gar nicht so drauf geachtet. Also da war es eigentlich eher die Verwirrung bei mir, als ich den das erste Mal gelesen hatte, dass halt die Zauberin und Teela nicht ein und dieselbe Person sind, obwohl sie irgendwie gleich aussehen.
Mhm. Matthias, wie ging's dir?
Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gelesen habe. Ich glaube erst in meiner Sammlerzeit in den Nuller- oder Zehnerjahren. Also da war ich deswegen auch schon praktisch schon bewandert, dass es da unten, dass es eben so durcheinander war teilweise in den Darstellungen, und darum hatte ich da jetzt kein Problem damit. Das ist halt irgendwie so eine Übergangsgeschichte, also jetzt nicht aus von der Handlung her, aber halt von den Teilen und von der, wie man es darstellt, so irgendwie, es gibt eben schon den König und eben die Teela, aber es gibt immer noch die die Goddess oder Sorceress als weitere Person, aber eben noch nicht die Sorceress aus Filmation. Prinz Adam gibt's auch noch nicht, also der He-Man läuft ja auch noch mit seiner Barbarenmatte rum und haut auch kein Zauberschwert, soweit ich das sehe, sondern nur der Skeletor wieder.
Ja.
Also alles noch eher barbarisch, aber eben schon so, es gibt dann eben schon dieses Königreich, also man merkt schon irgendwie, es ändert sich sozusagen schon was, aber so richtig, also ich fand es irgendwie cool so, dass da eben die Sorceress oder Goddess und die Teela da gleichzeitig rumrennen, und dann kann man sich das irgendwie vielleicht sogar auch vorstellen, also ja, okay, da war vielleicht wirklich gedacht, ja, da kann man sich dann die Teela zweimal kaufen und dann nimmt mir halt die Schlangenrüstung runter und dann ist sie halt die Teela, und mit der Schlangenrüstung ist sie die Heroic Warrior Goddess, was ja auch dabei stand, ja. Also.
Ja, du sagst das ganz richtig.
Ja, also so war das ja auch gedacht irgendwo. Und wenn ich das früher gewusst hätte, hätten sie das halt in Deutschland rausgebracht, das Comic, ja. Schon hätte ich mehr gewusst.
Wäre Teela ja auch die meistverkaufte Figur.
Vielleicht. Geworden.
Jeder hätte zwei gewonnen.
Was ich ganz interessant finde, sowohl bei dem Comic als auch bei dem, das wir davor besprochen haben, da ist ja auch keine Spur von Battlecat, der spielt ja da überhaupt keine Rolle. Einmal ist jemand auf dem Tech-Track oder Flip-Track unterwegs, und ich weiß gar nicht, in diesem Comic ist er gar nicht unterwegs, glaube ich.
Ja, nur,
da wird er teleportiert.
Genau, aber Battlecat ist da ja überhaupt nicht zu sehen, faktisch.
Ja.
Ja, der kommt im späteren Heft des Jahrgangs schon noch vor, aber ich glaube, das mit dem Flip-Track in dem anderen Heft war tatsächlich, damit das Fahrzeug beworben wurde, weil Battlecat einfach noch nicht so diese ganz enge Rolle als Siemens Gefährte inne hatte, und deswegen fehlt er hier. Wobei es natürlich super geil gewesen wäre, diesen Dämon, den He-Man dann bekämpft, wenn Battlecat den angegriffen hätte.
Wäre auch sicher im Hörspiel so passiert wahrscheinlich.
Ja, so, ich töte ihn,
ja, genau.
Ich töte ihn, liebe,
ja, zerreiße ihn, ja.
Aber wird Zoa eigentlich als Zoa benannt?
Nein.
Moment.
Wie nennt
Falcon, oder? Falcon, what word do you bring? Und der redet dann.
Also ich meine, Zoa ist ja hinten drauf abgebildet, noch mit der alten Garnitur, die noch grün gewesen ist.
Und orange-braun, ja. Ja, also, wenn ich es mir jetzt so genau betrachte, wahrscheinlich ist es tatsächlich gar nicht so, sondern einfach nur ein anderer Vogel, der zur Zauberin fliegt.
Ja. Aber irgendwie stelle ich mir das jetzt so vor, dass der mit der männlichen Stimme aus einem Hörspiel redet. So. Oder war das
ja auch deswegen. Deswegen kommt man halt drauf. Im anderen Heft von dem Jahrgang kommt Zoa auch noch mit der Rüstung vor und so. Und ja, ich glaube tatsächlich, es ist nur ein Vogel, aber es sieht halt aus wie der alte Zoa.
Man merkt halt einfach, dass es da halt es gab halt die Sachen, also die Spielzeuge und die Charaktere, und da haben sie es halt ein bisschen zusammen. Aber es gab halt eben nicht diese Vorgabe von einem großen Kanonmeister, der dann sagt, okay, das darf jetzt überhaupt nicht sein. Also das war halt damals einfach noch nicht so.
Ja, Gordon, wie siehst du dann die, in dem Sinne ja wirklich Herkunftsgeschichte von Manyfaces? Zum einen, dass er halt ein Schauspieler ist, der offenbar ein Riesentalent hat, mit unbeweglichen Masken irgendwo ein ganzes Stück mit Zehnerbesetzung zu machen. Zum anderen, wie er in Manyfaces dann wirklich verwandelt wird.
Ja, also früher als Kind kannte ich die Schauspielernummer nicht. Das war für mich neu. Man hat das ja dann später im 2000X-Cartoon auch nochmal aufgegriffen. Ich find's jetzt nicht so schlecht. Das ist schon in Ordnung, so, wobei ich mich natürlich frage, warum man jetzt gerade so einen riesigen Helm zum Schauspielern braucht, aber okay. Vielleicht ist das ja Mode. oder so. Ne? Und ja, dass Skeletor da jetzt irgendwie Einfluss drauf nimmt, darauf, dass er sich dann in ein Monster verwandelt, das ist natürlich okay und das ist auch nur recht und billig, so als der Bad Guy in der Geschichte. Ein bisschen unglücklich finde ich dann das Ende, wo er sich dann, weil er zwischen der Sorceress und Skeletor da hin und her wandelt, sich dann in einen Roboter verwandelt, ja. Okay, why? Ja, und überhaupt wie? Aber ja, scheinbar. Na
gut, wenn hätte er sich in Apfelmus verwandelt, wäre das nicht so gut gekommen.
Ja, aber ist schon so, ne, ja, jetzt bist du plötzlich ein Roboter. Aha, okay. Ja gut, dann ist das wohl die Robotermagie.
Aber man muss sich mal vergegenwärtigen, wie um wie viele Ecken gedacht der Plan vom Skeletor ist. Also er sieht, dass da ein Schauspieler ist, dann macht er ihn sozusagen zu einem Schläfer, also zu so einem Monster, den er aber wieder zurückverwandelt, damit er irgendwann bei einer Vorstellung vorm König, warum auch immer, dann die Teeler mit diesem Monster entführen kann, weil er die Teeler braucht, um sie einem Dämonen zu opfern, damit er die Macht bekommt, um Castle Grayskull zu erobern.
Der hätte also, dann nicht einfach einen Bauern holen können.
Also das ist wirklich
ausgeklügelt.
Ein wirklich ausgeklügelter Plan vom Skeletor. Man muss ihm einfach gratulieren.
Ja. Hätte er eigentlich auch einfach eine Attacke auf den König starten können, aber nein.
Ja. Ja, das wird sich nicht zu sehr hinterfragen, glaube ich.
Ja, aber das ist tatsächlich, wo ich bei der Ramen-Geschichte wenige Probleme habe. Da, bei Many Faces wirkt mir das halt alles doch ein bisschen sehr konstruiert.
Ja, also im Grunde ist ja der Charakter an sich ja konstruiert im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat einfach drei Gesichter und das muss man halt, wie erklärt man das, ja? Und also ich finde es von der Idee her gar nicht so blöd, dass er halt sein zweites Gesicht erstmal eben vom Skeletor kriegt über diesen Trank und er dann eben dieser Schläfer ist sozusagen. Aber wie der Gordon schon gesagt hat, dann die Enderklärung, wie er dann das dritte oder die dritte Persönlichkeit ja eigentlich kriegt, das Roboter-Ding, das Roboter-Gesicht durch diesen Zweikampf von Skeletor und der Sorceress, die dann praktisch ja gleichwertig sein und dadurch ihm sowohl das Böse als auch das Gute nehmen. Und dann ist er halt ein neutraler Roboter. Ja, es hört sich logisch an, aber...
Ja. Was ich aber nicht schlecht finde, ist dieses Martialische, das da wieder drin ist, wie der Roboter da, nicht Roboter, Many Faces da gefangen ist und ohne Rücksicht auf Verluste wird das vom Skeletor und der Sorceress da drauf gezaubert und He-Man da wird den Dämon wieder tötet und dann so feel my wrath und die Sorceress and mine as well. Also es ist eher so Imperator-mäßig wie bei Star Wars. Das würde man, vom He-Man ist man das eigentlich nicht gewöhnt, dass der seinem Zorn freien Lauf lässt und ja, es war schon noch, ist schon noch anders.
Ja, die Sorceress geht ja auch voll ab, da gibt es ja dieses eine Panel da, wo sie da ihre Strahlen verschirst eben wie ein, und dann auch so einen entschlossenen Gesichtsausdruck hat und dann eben
ja,
auch.
Ja, die ist mal aktiv
da. Ja, ja, und dann eben auch, wo da der He-Man da hochspringt Richtung Dämon und da hinten die Teela und hinten kämpfen der Skeletor und die Sorceress gegeneinander mit ihren Strahlen. Also da geht's echt zur Sache.
Was aber hier finde ich auch noch gut ist, dass die Teela da letztendlich nicht als so völlig hilflose Damsel in Distress dargestellt wird. Die ist halt wirklich eine Kriegerin.
Genau, ist ja die Warrior Woman.
Ja, die hat tatsächlich ja am Anfang eigentlich eher die Arschkarte, wo man sich denkt, wow, warum wird die gefangen genommen und wird mehr oder minder überrumpelt. Und sobald sie befreit ist, haut die voll los gegen den Dämon. Das ist halt so eine Teela, wie sie mir auch richtig gefällt. Und das kam in vielen anderen Medien, fand ich, immer ein bisschen zu kurz. Ja, aber was mich wundert, was noch keiner angesprochen hat, wieso merkt keiner, dass auf dem Jahrmarkt so ein Typ in einer auffällig violetten Kutte mit einem Skelettgesicht rumrennt? Ich meine, das ist, glaube ich, die schlechteste Verkleidung von Skeletor seit Dragon's Gift.
Ja. Wir wissen ja jetzt, dass jemand mit Skelettgesicht total vertrauenswürdig ist.
Ja.
Ja, stimmt, ja. Auf die Tür, der nicht so ungewöhnlich ist.
Ja, aber ist das nicht eigentlich immer nur so dieses Ding, ja, da läuft irgendjemand vermummt in der Robe rum und man, dass das jetzt nur wieder so das Typische von dem Künstler ist, ja, wir können das sehen, aber eigentlich hat er die Robe so tief im Gesicht, dass man es eigentlich nicht erkennt, dass er da ein Skelettgesicht hat.
Ja, klar, natürlich. Also das auf jeden Fall. Ich würde nur irgendwo tatsächlich irgendwann mal überlegen, anstelle des Königs von Eternia so ein Gesetz zu erlassen.
Kein Vermummungsgesetz.
Ja. Boah. Oh, jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis dabei. Mhm. Aber auf Eternia wäre es wirklich gerechtfertigt.
Was ich ganz vergessen habe, das fand ich so ganz lustig. Und zwar ganz am Anfang, da macht der Many Faces da seine Aufführung und dann sagt er dann, ja, vielen Dank für den Applaus und so. Aber dann, please feel free to make any contribution of coin or jewel. Also er geht da gleich hin und sagt, ja, gebt mir gleich mal hier auch eure Juwelen, weil da.
Ja gut, das ist halt dieses alte Straßenkünstler-Ding. Das haben tatsächlich aber auch damals Schauspieler im Mittelalter und so gemacht oder auch in der Renaissancezeit, die halt einfach getingelt sind wie Zirkuswagen. Ja, ja. Wurde halt im Grunde der Klingelbeutel rumgereicht.
Ja, klar. Aber gleich eben Juwelen und nicht bloß kein Scheiß.
Und die Thieler will in Eternis, also da haben sie halt das Geld.
Da haben sie es, ja, das ist die Großstadt. Ja.
Und Thieler will ihn gleich privat treffen.
Ja, die wird voll wuschig.
Ja. Ja, weil er schaut einfach auch so cool aus. Da ist halt,
ja, so sind sie die Weiber.
Sein Trenchjobein, hallo?
Das finde ich aber auch tatsächlich in diesem Comic so geil, dass die halt auch so ein bisschen so sowas mit einfließen lassen, dass halt eine Thieler irgendwo drauf steht in den Hörspielen, weil es ja auch Thieler steht auf He-Man und hier dann immer so, oh, he's very handsome indeed. Hm. Vielleicht werde ich ihn mal treffen, knickknack.
Ich finde auch irgendwie so das die Sprache, also zumindest im englischen Original, die wirkt so ein bisschen so leicht gehoben, also
zumindest, ja, es soll so ein bisschen so Richtung The Mighty Thor gehen.
Ja, so eben so nicht so dieses normale Englisch, sondern so leicht bisschen, ja, Hochenglisch oder was auch immer, so how you
yonder lies thy path
und so. How dare you disturb these festivities, fiend? Ja, und nicht irgendwie, also so leicht gehoben.
Ja, genau.
Es ist auch passt irgendwo so in das ganze Setting, finde ich.
Ja, auch bei diesem Heft wollen wir ein Fazit abgeben. Ich mache jetzt einfach mal den Start. Also The Ordeal of Many Faces finde ich solide Kost, würde aber nur eine 3 geben, weil mich das nicht so hundertprozentig überzeugt. Also für mich wirkte der Plot immer ein bisschen zu deutlich konstruiert im Gegensatz zu anderen Heften, die ich dynamischer fand und ja, mir wurde zu wenig mit Many Faces selbst gemacht. Er wird halt verwandelt über entführt Thieler, dann wird er wieder verwandelt und wieder, dann wird er ein Roboter, aber da passiert auch nicht wirklich was. Es ist eine nette Herkunftsgeschichte, aber ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr mit Many Faces dort geschieht. Deswegen nur eine 3.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich finde auch, dass eigentlich ist es eine ganz coole Idee, die man hat, aber die Umsetzung, die hakt so ein bisschen. Auch hier sind mir einige Zeichenstile ein bisschen zu sloppy, gerade wenn es dann auch wieder um so Massensachen geht und sowas. Mir gefällt auch manchmal das gezeichnete Gesicht von Many Faces dann nicht so ganz. Auch das Monster finde ich irgendwie, da war die Figur halt doch deutlich cooler als hier. Das sieht irgendwie so ein bisschen zerschmolzen aus, das Monster, das finde ich. Deswegen auch hier vielleicht eher von der Sache her eine 3+. Ja, einfach weil das Setting ist schon ganz cool und es ist auch ganz gut, dass man eben, wie gesagt, dann Skeletor da halt mit reinbaut, aber dann eben so ein paar Sachen wie, ja, jetzt wird er halt ein Roboter, weil Roboter sind neutral und ja, okay, da denkt man vielleicht als Kind nicht so drüber nach, aber ich kann da jetzt so nicht mehr so drüber hinwegsehen, deswegen eher eine 3+.
Also bei mir war es so, vieles wurde von euch jetzt schon gesagt, mir hat das Comic Spaß gemacht zu lesen nochmal. Die Zeitung finde ich okay. Wie gesagt, nicht so gut wie von Alcala. Hat schon ein paar Schwächen drin, aber insgesamt finde ich, macht die Geschichte trotzdem Spaß. Deswegen würde ich letztendlich eine noch gut geben, also eine 2-.
Ja, ich würde auch 2- sagen. Der Sebastian hat es ja gesagt, es ist tatsächlich so, dass dann irgendwo diese Fähigkeiten vom Many Faces im Grunde dann dabei bleiben, dass er halt einfach sein Gesicht wechseln kann. Okay, er ist halt ein bisschen stärker als Monster, aber dass das sonst irgendwie eine Auswirkung hat, das war ja im Hörspiel ein bisschen cooler gelöst. Da hatte das Monster ja irgendwie diese Fähigkeiten, also die Geister zu sehen und der Roboter hatte halt die so typische Roboterfähigkeiten, irgendwie alles zu berechnen oder was auch immer. Aber ja, an sich fand ich es auch jetzt wirklich nicht viel schlechter als das vom Ramen. Und was ich halt auch cool finde irgendwo, ist dieses offene Ende, ja, dass da die Sorceress oder Goddess da so dann eben sinniert, ja, jetzt ist er zwar jetzt wieder ein Mensch, aber er wird immer auch Monster und Roboter bleiben. Und das, dass es dann nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Skeletor ihn wieder missbrauchen wird. Aber ich glaube, das wird ja dann nie eingelöst, dieser Cliffhanger, oder? Das passiert ja dann nie. Ich glaube, kann mich jetzt nicht erinnern. Zumindest in den Minicomics. Aber das passt ja dann irgendwie auch zu diesem, zum Titel, ja, weil Ordeal heißt ja so Leidensweg oder Tortur. Und
das ist ja die Qual.
Die Qual, ja. Und das ist ja dann eben, also das eigentlich ein krasses Thema im Grunde, ja, dass der dann da eben da jetzt da so eine da doch jetzt gequält wird durch seine Eigenschaft. Ja, aber wird zwar nicht mehr eingelöst, dieser Cliffhanger, aber ich finde es trotzdem cool und darum 2 Minus.
Ja, liebe Hörer, 2 Minicomics haben wir heute besprochen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns ja immer über Feedback. Gebt uns gerne auch Bescheid, wenn ihr sagt, ach nee, ich möchte gerne, dass ihr mal Panel für Panel irgendwo ein Heft durchsprecht. Oh Gott, das wird heftig.
Aber das war nur mit dem Antenna-Minicomic natürlich.
Oh, das wäre wieder geil. Ja, also wenn ihr gerne weitere Minicomic-Besprechungen hören wollt, dann gebt uns gerne Bescheid. Und ja, bevor wir uns verabschieden, Matthias, wir haben noch was anzukündigen für die nächste Folge, richtig?
Ja, richtig. Und zwar ist ja jetzt Juli und Juli ist ja der San Diego Comic-Con-Monat und nach alter Tradition wird es da wieder eine Live-Ausgabe geben vom Himanischen Quartett. Und das Ganze wird stattfinden am Freitag, den 19. Juli. Ab 21 Uhr. Also wie gehabt bei YouTube wird natürlich auch wieder eine News dazu geben mit dem Link und ich werde es wahrscheinlich 20 Mal bei Facebook teilen und bei Twitter und auch bei Instagram und was weiß ich, dass ihr es ja nicht verpasst, weil heuer wird es ja wirklich sehr spannend mit Mattels Neuigkeiten, vielleicht Super 7 Neuigkeiten. Vielleicht kommt ja sogar noch Tweeterhead um die Ecke. Da gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Andeutungen, dass sie zumindest ihre Designs schon mal zeigen können. Vielleicht. Ja, also ich denke, da haben wir einiges zu besprechen. Das Ganze dann wieder live.
Und nackt. Nein, das war der andere Podcast. Ja.
Ja, du kannst ja deine Kamera ausmachen, also wenn es zu heiß ist.
Ja, wer weiß, wenn es wieder so heiß ist, wie es jetzt die letzten Tage war. Aber auf jeden Fall, während unserer Live-Sendung versuchen wir auch, wenn ihr Kommentare auf YouTube abgebt, die auch zeitnah irgendwo einzubinden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Enthüllungen, die dann hoffentlich gemacht wurden, dann bringen wir das rein. Ansonsten, ja, wir hören uns hoffentlich live. Und bis dahin, bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes, Kommentare etc. auf PE und den sonstigen Kanälen, wo ihr unseren Podcast gerade hört. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne, bis zur Live-Sendung. Tschüss, bis bald und gute Reise.
Ich fand es jetzt ziemlich cool, die Minicomics zu besprechen, weil dann hatte ich endlich mal wieder einen Anlass, in die Minicomic-Collection reinzuschauen, weil die hat leider das Schicksal vieler Bücher, die ich im Regal stehen habe, das steht einfach nur im Regal. Aber das war jetzt wirklich cool, da mal wieder reinzuschauen. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Besprechungen von Minicomics oder anderen Vintage-Sachen. Und ja, dann bis zur Live-Folge. Servus.
Mir hat es auch Spaß gemacht, die Minicomics zu besprechen. Und wenn es im Film ja eh nichts wird, sich zieht, wäre doch eine gute Idee, eine Netflix-Serie zu machen und als Grundlage die zweite Wave der DC-Minicomics. Das wäre genau mein Ding. Falls jemand zuhört, der es machen will.
Ja, Netflix macht manchmal sehr irre Sachen. Ich sage nur Love, Death and Robots.
Ja, stimmt, das war gut. Ja. Aber grundsätzlich hat Spaß gemacht. Freue mich auch schon auf die SCCC. Mal schauen, was es Neues gibt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis dann. Und nach der ganzen Aufregung ist der Film dann doch wieder abgesetzt und dann doch nicht abgesetzt, habe ich natürlich da gesessen, Elisabeth, und habe mir natürlich viel Luft zu fächern müssen. Und dann habe ich natürlich gleich erstmal meinen guten Freund Adam Nee angerufen und ihn dann mal direkt gefragt, ne, was ist das denn jetzt hier mit dem Film und so. Und dann sagt er, nee, Gordon, also wir machen auf jeden Fall, ne, sagt er, nee, ne? So, wir machen natürlich auf jeden Fall weiter. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, wir haben ja auch schon so ein bisschen über die Origin-Story und so gesprochen. Und dann sagte er, ja, und wir haben jetzt auch noch einen neuen Bad Guy mit dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, und das ist dann so ein Henchman, der dann ja, also Skeletor kommt ja im ersten Film gar nicht vor, es wird ja alles sehr groß aufgebaut, ne? Und da gibt es dann jetzt ja noch so einen neuen Henchman, und der überfällt alle Bauern auf Eternia. Und der ist nämlich durch so einen Zauber irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt von Keldor oder so, das wollte er jetzt noch nicht verraten, damit ich natürlich nicht so gespoilt bin, wurde der halt aus Weizen erschaffen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja krass so, ne? Denn aus dem Feld, und dann wird er daraus erschaffen und dann killt er da die Bauern oder irgendwie sowas. Ja, sieht man dann natürlich nicht so, weil es ja PG sein muss, bla. Aber es wird also darauf hinauslaufen. Und da habe ich gefragt, ja, und wie heißt der? Da sagt er, Grislor.
Oh, das ist für mich dieses Jahr das Highlight.
Da wäre doch dann der deutsche Name.
Ja, so ein Name wie
das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Und der, ach, da steht schon wieder Michael.
Running Gag.
Ja, Mobbing. Ja. Und Castle Grayskull gab es ja schon zum Vorbestellen. Ich wollte eigentlich nur kurz erwähnen, dass es an die ersten jetzt gerade ausgeliefert wurde. Und was war das denn jetzt? Ich glaube, mein Stuhl ist gerade kaputt.
Wow.
Ach nein, da hat sich nur die Befestigung der Rückenlehne gelöst, sodass es jetzt ein Schaukelstuhl ist.
Wie hießen die jetzt noch, die es immer an der Tankstelle gab, die Comics? Jetzt komme ich wieder auf die Titel.
Pornohefte?
Ja, Comics von He-Man im Porno.
Nein, ich weiß ja nicht, worauf die hinaus. Egal.
Also hier,
wie hießen die, bitte?
Man meinst jetzt Moto-Comics,
oder? Ja.
An der Tankstelle.
Ja. Gab's auch oft im Zeitschriftenhandel, aber ich weiß
nicht. Die Harper und Interpart Magazine. Aber heute finde ich das irgendwo schon wieder cool. Oder, Gordon?
Ja, muss ich Mikro auch anmachen, ne?
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.